Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie wieder an Ihrem Empfänger sind. Käthe Wiens begrüßt Sie herzlich zu einer weiteren Folge mit der Geschichte von Gulshan Esther. Heute lese ich den letzten Teil des Buches »Der Schleier zerriss« und steige dann gleich mit der Fortsetzung der Geschichte ein aus dem zweiten Buch. »Der Schleier zerriss« und so ging es weiter. Gulshan wird als Rednerin zu einer Sommerfreizeit für Frauen eingeladen. Gleichzeitig überbringt ihr Neffe ihr seine Hochzeitseinladung, an der sie auch unbedingt dabei sein soll. So nimmt Gulshan zunächst an der Hochzeit teil, obwohl sie schon vorher befürchtet, dass es eine Katastrophe sein wird. Und so ist es auch. Sie wird von älteren Verwandten beleidigt und attackiert mit der Frage, warum glaubst du an Jesus als den Sohn Gottes? Ihre Brüder halten sich jedoch von ihr fern. Schließlich stellt Gulshan mit Schrecken fest, dass es spät geworden ist und sie sich schnellstens auf den Weg machen muss, wenn sie noch den Bus erreichen will, um zur Freizeit zu kommen. Obwohl es gefährlich ist, alleine als Frau nachts unterwegs zu sein, muss Gulshan es wagen. Sie stellt sich an die Straße und dann wird ihr Gebet erhört. Ein Motorengeräusch nähert sich und eine Rikscha hält neben ihr an. Hier lese ich aus dem Buch weiter. Können Sie mich so schnell wie möglich nach Badami Bagh bringen? Ich muss einen Bus erreichen, der in aller Kürze nach Rawalpindi abgeht. Ich konnte das Gesicht des Fahrers nicht erkennen, da er eine Art Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Ohne jedoch länger darüber nachzudenken, ob er vielleicht ein Bösewicht war, der meine Lage schamlos ausnützen würde, stieg ich ein und los ging es in sausender Fahrt, dass mir Hören und Sehen verging. Als wir nach Badami Bagh einbogen, schien es mir nach einem Blick auf die Uhr, dass wir die 25 Kilometer in nur 5 Minuten zurückgelegt hatten. Ohne ein Wort zu sagen, ergriff der Rikscha-Fahrer meine Tasche und trug sie zur Haltestelle der Wadan-Buslinie, die nach Rawalpindi ging. Wie im Traum folgte ich dem hochgewachsenen, staatlichen Mann, der der federnden Schrittes vor mir herging, in ein seltsames, langes, matbraunes Gewand gehüllt. Am Bus angekommen, verstaute er mein Gepäck unter einem der vorderen Sitze. Dann wollte er fortgehen, ohne auf eine Bezahlung zu warten. Aber ich hielt ihn mit den Worten zurück. Wie viel schulde ich Ihnen? Er wandte sich mir halb zu und erwiderte, Gott hat mich geschickt, um Ihnen zu helfen. Gehen Sie hin in Frieden. Dann schlug er den Ärmel seines Gewandes zurück und auf seinem kräftigen Arm las ich in leuchtenden Buchstaben das Wort Patrus, Petrus. Ich versuchte, sein Gesicht zu erkennen, sah aber nichts weiter als 2 funkelnde Augen. Unwillkürlich kamen mir die Tränen und ich musste sie gewaltsam wegwischen. Als ich wieder klar sehen konnte, war er verschwunden, ohne auf sein Geld zu warten. Ich überlegte, ob ich das Ganze vielleicht geträumt hatte. Doch als ich mich auf dem Busbahnhof umsah, auf dem zu dieser nächtlichen Stunde reger Betrieb herrschte, da viele Leute lieber nachts reisten als in der Hitze des Tages, erblickte ich nichts weiter als jede Menge Fahrgäste, die ihre Beine in Erwartung einer langen Reise von sich streckten und es sich auf ihren Plätzen bequem machten. Auch ich ließ mich auf dem gepolsterten Sitz nieder. Ich war die einzige Frau im ganzen Bus, die ohne Begleitung reiste und keinen Burka trug. Der Schaffner kam und kassierte das Fahrgeld, dann konnte die Reise losgehen. In Jhelum, das auf halber Strecke lag, machten wir für eine halbe Stunde Rast und hielten nochmals in Gujar Khand kurz an. Während es merklich kühler wurde und wir höher und höher in die Himalaya-Berge emporkletterten, kam es gegen 4.45 Uhr so weit, dass wir endlich Rawalpindi erreichten und mussten uns durch große Mengen von Menschen, mageren Kühen und Ziegen, Autos, Rikschas, Lastwagen, Fahrrädern und Ochsenkarren unseren Weg zur Bushaltestelle am Raya Bazar bahnen. Die Sonne war inzwischen aufgegangen und tauchte mit ihren Strahlen den Himmel im Osten in ein goldenes Morgenlicht. Von Rawalpindi fuhr ein kleinerer Bus weiter nach Muri. Es war eine langsame, nicht ungefährliche Fahrt, die steile, gewundene Gebirgsstraße hinauf, die gerade breit genug war, dass 2 Fahrzeuge aneinander vorbei konnten. Um diese Jahreszeit war es eine vielbefahrene Strecke, weil die Menschen versuchten, der flimmernden Hitze des Flachlandes zu entfliehen. Die Sitze im Bus waren seitwärts angebracht und ich setzte mich so, dass ich die Felswand sah und nicht den Straßenrand mit dem steil abfallenden Abhang dahinter. Um 11 Uhr vormittags näherten wir uns endlich Muri. Ich stieg beim Postamt aus, das auf einem Hügel unterhalb der Stadt lag. Meine Tasche gab ich einem Kuli, der mich das kurze Stück bis zum Freizeitgelände begleitete. Als wir uns dem Platz näherten, sah uns der Chowkedar kommen. Er begrüßte mich herzlich und nahm dem Kuli die Tasche ab. Diese Frauenfreizeit wurde für mich zu einem unvergesslichen Erlebnis. 30 Frauen waren eine Woche lang zusammen, aus so verschiedenen und weit voneinander entfernten Städten wie Peshawar, Sialkot, Karachi, Faisalabad, dem früheren Lialpur und Hyderabad. Gott legte während dieser Tage seine heilende Hand auf viele wunde Stellen im Leben der Frauen. Ich war in einem zweistöckigen Haus untergebracht und teilte mein Zimmer mit Ruth aus Abbottabad. Jeweils vormittags und abends fanden Versammlungen statt. Der Rest des Tages war, außer den festgesetzten Mahlzeiten, zur freien Verfügung. Ich verbrachte viel Zeit damit, mit den Frauen über ihre Probleme zu sprechen. Eine an einer staatlichen Schule in Lahore angestellte Lehrerin sagte mir, wie schwierig es für sie sei, in ihrer muslimischen Umgebung Christus zu bezeugen. Wir beteten zusammen und sprachen ganz offen darüber, wie sehr die Furcht einen Menschen, der sich in einer solchen Situation befindet, binden und sein Zeugnis lähmen kann. Ich gab ihr dann das Verheißungswort mit auf den Weg, ich will dich nicht versäumen noch verlassen. Hebräer 13, 5b. Als wir auseinandergingen, meinte sie voller Freude, du hast mir neue Hoffnung geschenkt, dass ich den vielerlei Problemen, die auf mich zukommen, begegnen kann. Als die Frauen abgereist waren, kam eine Gruppe junger Leute aus Peshawar und Reverend Sajid, der für das Freizeitgelände verantwortlich war, bat mich, noch länger zu bleiben und auch zu dieser Gruppe zu sprechen. Ein junger Anwalt, der unter Muslims arbeitete, kam zu mir und bekannte, dass er sich schäme, dort von Jesus zu zeugen. Ich las ihm Matthäus 10, 31 bis 33 vor und betete mit ihm. 4 Tage später sprach er wieder mit mir und berichtete, er habe jetzt Mut zum Zeugnis bekommen. Die Angst ist weg, erklärte er. Und so war es auch. Als die Freizeit vorbei war, zog ich zu Bruder und Schwester Junis nach Rawalpindi und dort besuchte mich dieser junge Mann noch einmal. Schwester Junis hatte ebenfalls an der Frauenfreizeit in Mubarak teilgenommen und wir hatten Freundschaft miteinander geschlossen. Komm zu uns, wenn du von hier fortgehst, hatte sie mich gebeten. Du kannst bei uns wohnen. Und das tat ich dann auch. Nach diesen beiden Freizeiten fing mein Dienst für den Herrn erst richtig an. Ich sprach auf Konferenzen und Tagungen und berichtete davon, wie Gott in meinem Leben gewirkt hatte. Anfang Juli jenen Jahres wurde ich nochmals nach Mubarak eingeladen. Eine Konferenz fand statt, auf der ich mir den Dienst mit verschiedenen bekannten Reichsgottesarbeitern zu teilen hatte. Sie alle akzeptierten mich als eine Schwester, der Gott einen ganz bestimmten Dienst gegeben hatte. Jedes Mal, wenn ich predigte, erhielt ich weitere Einladungen aus der Ferne und aus der Nähe. Die Menschen wollten hören, was ich zu sagen hatte. Sie erklärten mir, diese Botschaft werde dringend gebraucht, weil man durch sie ermutigt werde, Jesus besser nachzufolgen. Nun war der Zeitpunkt gekommen, dass mein Dienst größere Ausmaße annehmen sollte, aber ich hielt mich stets ganz nah an Jesus. Aus der Erfahrung wusste ich, dass immer dann, wenn der göttliche Segen floss, auch der Angriff des Feindes nicht ausbleiben konnte. Trotzdem war ich wieder einmal nicht darauf vorbereitet, dass er gerade aus dieser Richtung kommen werde. Das letzte Kapitel des Buches. Von Rawalpindi aus reiste ich kreuz und quer durch Pakistan. Ich sprach in Kirchen und auf Konferenzen und diente daneben mit persönlicher Seelsorge vielen Menschen, die sich in körperlicher oder geistlicher Not befanden. Im Oktober 1977 folgte ich der dringenden Bitte eines Ehepaares aus der Methodistenkirche in Canal Park, Lahore, die mir in einem Brief mitteilten, ihr Sohn sei sehr krank. Bitte kommen Sie und beten Sie für ihn, schrieb Bruder James. Ich kam seiner Bitte nach und betete während der langen Reise dorthin. Der Sohn war aus dem christlichen Krankenhaus nach Haus entlassen worden. Er befand sich auf dem Wege der Besserung, war aber noch recht schwach. Bruder und Schwester James traten dann mit der Bitte an mich heran, ich solle bei ihnen bleiben. Sie hatten 5 Töchter und 5 Söhne, die ich mit ihnen zusammen in den Wegen des Herrn unterweisen sollte. Wir kamen überein, dass ich zu ihnen ziehen würde, dabei aber die Freiheit haben sollte, Versammlungen im Land abzuhalten, wann immer ich dazu gerufen wurde. In all den Jahren seit meiner Bekehrung hatte ich im Glauben gelebt. Der Herr hatte mir stets das gegeben, was ich brauchte, so dass mich manch einer bereits angesprochen und gefragt hatte, ob ich eine ausländische Missionsgesellschaft im Rücken hätte. Ich versuchte diesen Leuten stets klarzumachen, dass uns als Christen alle Reichtümer des Himmels zur Verfügung stehen, wenn wir nur dazu bereit sind, Gott völlig zu vertrauen. Ich hatte ihm alles gegeben, was ich besaß, meine Familie, mein Haus, meinen Grundbesitz, mein Geld und auch meinen guten Ruf und vertraute nun einfach darauf, dass er mich durchbringen würde. Als ich noch in Rawalpindi wohnte, spielte sich der letzte Akt in Anis Bibis Erdenleben ab. Meine Schwester, die aufgrund der großen Opposition aus ihrer Familie gezwungen gewesen war, bis zuletzt ein heimlicher Christ zu bleiben, starb am 14. März 1977. Ich war in ihrer Todesstunde bei ihr und konnte ihr Trost zusprechen. Ich weiß, dass sie ihre Hand in die Hand des Mannes mit der goldenen Krone auf der Spitze der Leiter legte und sich von ihm in die Gegenwart Gottes führen ließ. Anis Töchter, 2 Mädchen von 15 und 16 Jahren, zogen danach zu einem Onkel, da es schien, dass ihr Vater sie nicht bei sich behalten wollte. Einige Monate später erhielt ich einen Brief von ihnen, in dem sie anfragten, ob sie nicht bei mir wohnen dürften, weil sie sich im Haus des Onkels nicht glücklich fühlten. So kam es, dass ich im Oktober die Vormundschaft für meine beiden Nichten übernahm und wir alle drei bei Bruder James einzogen. Doch damit waren jetzt viel zu viele Mädchen unter einem Dach und ich fing erstmals wirklich und ernstlich an, um ein Haus zu beten, in dem ich mein eigenes Leben führen konnte, ohne mich immer wieder anderen Menschen verpflichtet fühlen zu müssen. Ich brachte die beiden Mädchen in einem Internat unter, da es schwierig war, sie anderen Leuten zu überlassen, während ich unterwegs war. Das Internat wurde von freundlichen katholischen Schwestern geleitet und die Atmosphäre dort tat meinen Nichten gut. Gott legte es einigen Freundinnen in Karachi aufs Herz, etwas in Bezug auf meine heimatlose Lage zu unternehmen. Sie meinten, es sei nun an der Zeit, dass ich mein eigenes Haus hätte und nicht immer bei anderen Leuten wohnen müsse. Darum sammelten sie Geld für mich und zusammen mit der kleinen Summe, die ich inzwischen gespart hatte, reichte der Betrag aus, um ein kleines Häuschen zu erwerben. Wie schön war es nun, nach einer Reihe anstrengender Versammlungen irgendwo im Land in meine eigenen 4 Wände zurückkehren zu können. Als ich im Sommer 1978 das Haus übernahm, zogen meine beiden Nichten zu mir. Doch leider ging nicht alles glatt. Ich wurde aufgrund von einigen falschen Beschuldigungen vor Gericht gestellt. Ich erklärte dem Richter, dass ich verkrüppelt gewesen, aber von Jesus geheilt worden war. Er fragte, ob jemand aus meiner eigenen Familie diesen Tatbestand bezeugen könne. Um der Gerechtigkeit willen erklärte sich einer meiner Angehörigen bereit, als Zeuge aufzutreten, der meine Aussage bezüglich der Heilung bestätigte und sich für meinen guten Charakter verbürgte. Daraufhin wurde das Gerichtsverfahren gegen mich eingestellt. Meine beiden Nichten hatten mich im Stich gelassen, aber Gott schenkte mir in seiner Güte 2 liebevolle Adoptivtöchter, einen Adoptivsohn und ihren Großvater noch dazu. So brauchte ich nicht ganz allein dazustehen. 2 Monate nach diesen Ereignissen, im Juli 1981, war ich in Karachi, wo ich bei einer Freundin in der Akhtar-Siedlung wohnte, ganz in der Nähe der Methodistenkirche. Patricia, eine junge Krankenschwester, bat mich eines Tages, ihre Schwester Freda zu besuchen, die als Pflegerin im Gina-Hospital arbeitete. Patricia befürchtete, ihre Schwester sei von einem bösen Geist besessen. Sie erklärte mir, meine Schwester ist sehr krank. Manchmal schreit sie laut auf und wenn der böse Geist sie ergreift, stößt sie gellende Schreie aus und schlägt mit der Faust auf die Leute ein. Ich sagte zu, mit ihr zu kommen, und wir ließen uns von einer Rikscha zu dem betreffenden Krankenhaus bringen. Es war ein sehr heißer Nachmittag mit hoher Luftfeuchtigkeit, weil Karachi direkt am Meer liegt. Im Zimmer der jungen Pflegerin war es schwül und stickig und es herrschte eine drückende Atmosphäre, die aber nicht nur von der Hitze kam. Frieda stand uns gegenüber, ein junges, schüchternes Mädchen, das den Kopf gesenkt hielt. Sie war in Zivil und trug einen Schalwar Kameze mit Dopata. Hin und wieder hob sie den Kopf und sah mich mit einem starren, unbeweglichen Blick an, der keinerlei Ausdruck verriet. Sanft redete Patricia auf ihre Schwester ein. »Baji, dieses hier ist Schwester Gulshan. Sie ist gekommen, um für dich zu beten.« Die junge Pflegerin gab keine Antwort. Eine ganze Weile stand sie stocksteif an ihrem Platz, dann murmelte sie eine hastige Entschuldigung und verließ das Zimmer, um zur Toilette zu gehen, die sich im unteren Stockwerk befand. Als sie nach 15 Minuten immer noch nicht wieder da war, sagte meine Freundin, »Das dauert aber lange, ich werde sie holen.« Nach kurzer Zeit kam sie wieder und zog ihre widerstrebende jüngere Schwester hinter sich her. Frieda setzte sich auf den Teppich und ich nahm in einem Sessel neben ihr Platz. Dann legte ich eine Hand auf ihren Kopf, schlug meine Bibel bei Psalm 91 auf und fing an, laut zu lesen. Wer im Versteck des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er errettet mich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Bei diesen Worten schloss Frieda die Augen. Immer noch meine Hand auf ihrem Kopf haltend, sagte ich laut, ich befehle dir im Namen des Herrn Jesus, sie zu verlassen. Der Körper des Mädchens fing an, sich heftig zu schütteln, während sie unaufhörlich schrie, »Lass mich los, ich verbrenne!« »Besser so, als wenn du mit dem Teufel zusammen in der Hölle brennen musst,« gab ich zur Antwort. Dann sprach der böse Geist aus ihr mit einer Stimme, die anders klang als die helle Stimme des Mädchens. »Ich gehe ja schon, bitte lass mich gehen, ich werde auch nicht wiederkommen.« Als der Dämon aus dem Mädchen ausfuhr, fiel sie zu Boden und blieb regungslos mit entspanntem Körper liegen. Nach 10 Minuten half Patricia ihr, sich aufzusetzen. Sie öffnete die Augen und bat um Wasser. Als sie getrunken hatte, forderte ich sie auf, wieder neben mir Platz zu nehmen. Sie legte ihren Kopf auf meine Knie und sagte, »Bitte, bete weiter für mich. Ich fühle mich viel leichter.« Ich ließ sie dann folgendes Gebet nachsprechen. »Ich danke dir, Gott, dass du mich frei gemacht hast. Ich übergebe dir jetzt mein Leben. Nimm mich hin und gebrauche mich, wie du willst. Gib mir auch die Kraft, dir nachzufolgen und treu zu sein.« Wir saßen bis 19 Uhr beieinander, dann kamen noch weitere Schwestern ins Zimmer. Als sie erfuhren, was geschehen war, kamen sie ebenfalls mit ihren Nöten und Problemen heraus und baten mich, für sie zu beten. Die eine hatte Angst vor einer bestimmten Prüfung, eine andere bekam im Dienst ständig Kopfschmerzen, die dritte sorgte sich um ihre Eltern, die krank zu Hause lagen. Ich betete für eine jede von ihnen. Ich habe ganz vergessen zu berichten, dass wir im Verlauf der langen Nachmittags- und Abendstunden auch gemeinsam im Zimmer zu Mittag aßen und Tee tranken. Es war wirklich ein ereignisreicher Tag, der mir deutlich und klar in Erinnerung geblieben ist, sogar der Geschmack des Essens. Als es Zeit wurde, uns zu verabschieden, nahmen Patricia und ich eine Rikscha, die uns zurück in die Akta-Siedlung brachte, wo ich bei einer anderen Freundin zu Gast war. Zum Andenken schenkten mir die beiden Schwestern eine schöne Fotografie. Es sind wirklich zwei hübsche Mädchen, die jetzt freudig im Krankenhaus Jesus bezeugen. Der Herr hat mich schon oft gebraucht, um zwischen Menschen zu vermitteln, die im Streit miteinander lebten. Wahrscheinlich weiß ich, weil ich es selber so oft missverstanden worden bin, welch ein Feuer durch ein einziges unfreundliches Wort oder einen gehässigen Gedanken angezündet werden kann. Weil ich von keiner Kirche unterstützt werde, müssen wir uns direkt auf den Herrn verlassen, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Manchmal wachen wir morgens auf und stellen fest, dass es im ganzen Haus nichts mehr zu essen gibt. Dann warten wir einfach ab, wie Gott mit dieser Not fertig wird. Doch es gibt auch Tage, an denen wir uns, einfach weil uns nichts anderes übrig bleibt, zum Fasten entschließen. Bei solchen Gelegenheiten kommen wir Gott ganz besonders nahe. Er ist ja unser Vater. Er weiß, was für uns am besten ist. Und er lässt uns nie am Stich, wenn er uns auch vielleicht eine Zeit lang prüft. Weil ich selbst arm bin, fühlen sich die Armen zu mir hingezogen. Die Menschen laufen oft meilenweit zu Fuß, um zu uns zu kommen. Sie haben kein Geld für die Heimfahrt und so geben wir immer wieder von unserem eigenen kärglichen Vorrat ab. Sie suchen geistliche Hilfe, aber wie könnten wir sie wegschicken, ohne ihnen auch das Nötigste für ihren Leib zu geben? Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch weiter. Ich wurde ans Lager eines Mannes gerufen, der aus England kam. Er war an Amöbenruhr erkrankt und hatte außerdem eine Wulst. Dieses war im Januar 1981. Ich legte ihm die Hände auf und betete mit ihm, und er wurde wieder gesund. Das Ergebnis war, dass ich mich in England und Kanada wiederfand, wo ich inzwischen vor Asiaten und Europäern gepredigt habe. Die eine große Befürchtung meiner Tante, als ich ihr zuerst von meiner Heilung durch Jesus berichtet hatte, war die gewesen, dass ich nach England gehen könnte. Nun, so ist es wirklich gekommen. Und ich kann nur mit Staunen auf die lange Wegstrecke zurückblicken, die mein Vater im Himmel mich geführt hat, seitdem ich an ihn glaube. Ich sehe, dass die Pilgerreise, die mein Vater damals mit mir unternommen hat, der Anfang für die Suche meiner Seele nach Gott war. Dadurch wurden Hoffnungen in mir geweckt, die zwar in Mekka enttäuscht wurden, mich aber dazu trieben, besonders nach dem Tod meines Vaters, Gott auf eine ganz neue, hartnäckige und verzweifelte Art und Weise zu suchen. Ich streckte meine Hand nach Jesus, dem Heiler, aus, obwohl ich nichts von ihm wusste, als nur das wenige, was ich im Koran gelesen hatte, und er machte mich gesund. Heute bin ich ein Zeuge für die Kraft Gottes, um Menschen zu erreichen, die noch hinter dem Vorhang des Islams leben. Dieser Vorhang kann zerrissen werden, so dass diese Menschen Jesus sehen, hören und liebgewinnen. Ich brauche die 5 Säulen des Islams nicht mehr, um meinen Glauben zu halten. Mein Zeugnis verherrlicht Jesus, gekreuzigt, gestorben und begraben, aber zu neuem Leben auferstanden, der jetzt in seinen Nachfolgern lebt. Mein Gebet richtet sich nicht an einen Gott, den keiner kennen kann, sondern an ihn, der sich in seinem Wort der Bibel zu erkennen gegeben hat. Dieses Buch ist mein allergrößter Schatz. Seine Worte haben sich mir tief im Herz und Sinn eingeprägt, so wie es früher beim Koran der Fall war. Meine Armensteuer ist nicht ein Teil meines Einkommens, sondern das Ganze. Alles, was ich habe, gehört Gott. Mein Reichtum ist für mich im Himmel aufbewahrt. Ich brauche nicht mehr im Fastenmonat Ramadan zu fasten, um Gott zufriedenzustellen und dadurch mit Sicherheit ins Paradies zu kommen. Ich faste freiwillig und gern, um ihn besser kennenzulernen. Mein Hadsch ist meine Pilgerreise durchs Leben. Jeder Tag bringt mich näher meinem Ziel, einmal auf ewig mit Jesus, meinem himmlischen König, vereint zu sein. Das Blut von Stieren, Schafen und Ziegen kann niemals Sünde hinwegwaschen, aber wir dürfen als die von Gott Angenommenen ohne Furcht ins Allerheiligste eintreten, auf dem neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch. Denn dieser Jesus hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes, Hebräer 10,12. Das ist er, Jesus, das Lamm Gottes, der große Priester und Prophet, der König aller Könige, mein Herr und mein Gott. Und ganz kurz lese ich aus dem zweiten Buch, das sich »Der Schleier zerriss und so ging es weiter« nennt. Ich beginne mit Kapitel 1, Richtung London. »Maji, wir werden dich sehr vermissen. Komm bald wieder zu uns zurück«, tönte es im Chor aus dem Mund meiner 4 Adoptivkinder, Zenit, Razia, Shaila und Edwin, als wir auf dem Flughafen von Lahore voneinander Abschied nahmen. Es war Samstag, der 25. September 1982 und ich befand mich auf dem Weg nach England mit einer Zwischenlandung und Übernachtung in Karachi. Dort angekommen wurde ich von meinen Freunden, dem Ehepaar Mani, sehr herzlich begrüßt, die mich mit nach Hause nahmen. Einige andere Freunde fanden sich ebenfalls ein, um diesen denkwürdigen Abend mit mir zu verbringen. Wir blieben bis spät in die Nacht hinein zusammen, beteten, sangen Chorusse und Lieder und lasen gemeinsam Gottes Wort. Meine Freunde machten sich ernstlich Sorgen, weil ich fast überhaupt kein Englisch verstand. Schwester Gulshan, wie willst du in England zurechtkommen? Du beherrschst die Sprache nicht und kennst so gut wie niemanden dort. Immer wieder brachten sie in ihren Gebeten den Wunsch zum Ausdruck, der Herr Jesus möge mir für die Aufgabe, die er mir zugedacht hatte, die nötige Ausrüstung geben und mich auf jedem Schritt meiner Reise begleiten. Um 4 Uhr am Sonntagmorgen machten wir uns auf den Weg zum Flughafen. Es war noch recht dunkel, dafür aber auch angenehm kühl. Während der Wagen sich die Straße entlang quälte, schien es uns, als sei ganz Karachi auf den Beinen. Tongas, Rikschas, Fahrräder und Fußgänger stießen und schoben sich in den Straßen, und man konnte meinen, der Einzelne gehe im Gedränge unter. Es summte und wimmelte wie in einem Bienenkorb. Wie von unsichtbaren Fäden gezogen, bewegten sich die Menschen in eine ganz bestimmte Richtung. Ich saß still auf meinem Platz und blickte aus dem Wagenfenster auf das interessante Schauspiel draußen. Dabei kam ich mir kühl und distanziert vor, so als ständen meine Füße auf einer völlig anderen Ebene. Auch ich wurde in eine bestimmte Richtung gelenkt, aber nicht von irgendeiner unbekannten Macht und auch nicht für eine ganz gewöhnliche Aufgabe. Jesus, mein Heiland, hatte mir einen Auftrag gegeben und diese Reise geschah auf seinen ausdrücklichen Befehl hin. Es ist für mich stets ein schönes, erhebendes Gefühl, im ersten Morgengrauen unterwegs zu sein. Und an diesem besonderen Tag war es mir wie ein Gruß vom Himmel, als die Dunkelheit der Nacht langsam, aber sicher vom hellen Tageslicht verschluckt wurde. Die Gemeinschaft am vergangenen Abend hatte mich innerlich gestärkt und auch jetzt fühlte ich mich von der Liebe guter Freundinnen umgeben und getragen. Mit welcher Hingabe hatten Patricia und ihre Schwester Freda meinen Koffer aus- und wieder eingepackt, um ganz sicher zu sein, dass ich auch wirklich alles hatte, was ich brauchte. Beide arbeiteten als Krankenschwestern im Jinnah-Hospital, das nach einem von Pakistans Gründervätern benannt ist. Seit jenem Tag vor fast einem Jahr, als ich für Freda gebetet hatte und sie von ihrer dämonischen Belastung geheilt worden war, bestand eine starke innere Verbindung zwischen uns dreien. Und diese menschliche Liebe war in den weitaus größeren Kreislauf der Liebe meines Heilands eingebunden. Am Flughafen angekommen, stiegen wir aus und steuerten auf den Check-in-Schalter zu, wo ich meinen Koffer aufgab. Ich hatte wirklich leichtes Gepäck, im Gegensatz zu vielen anderen Reisenden, die mit Koffern und Taschen unterschiedlicher Form und Größe beladen waren. Ein ohrenbetäubender Lärm umgab uns. Über allen anderen Stimmen erhob sich eine im schrillen Diskant. »Shanti, hast du auch die Armreifen für Tantchen eingepackt?« Darauf führte man die etwas gereizte Antwort, »Ja, das habe ich dir bereits 6-mal gesagt.« Offensichtlich werden sich manche Freunde und Angehörige riesig freuen, wenn diese Leute in Europa ankommen, dachte ich bei mir. Damit schließe ich für heute mit der Geschichte von Gulshan Esther und sage gute Nacht und auf Wiederhören in einer Woche zur gleichen Zeit.